Vis-à-vis.
Die Diakonie gehört zu den größten Arbeitgebern in Deutschland. Rund 687.000 Hauptamtliche sind beschäftigt. Tendenz steigend, dazu etwa 700.000 Ehrenamtliche in über 33.800 Einrichtungen. Und Sie sind deren Präsident. Das ist doch eine Riesenverantwortung.
Der Präsident der Diakonie Deutschland ist der Präsident eines Spitzenverbandes der freien Wohlfahrtspflege. Und er darf in der Tat die Zahlen, die Menschen, die dahinter stehen, die Einrichtungen, die dahinter stehen, gegenüber der Kirche, gegenüber der Gesellschaft, gegenüber der Politik vertreten. Er ist aber nicht der CAO aller 5.000 Träger und der 687.000 Mitarbeitenden, sondern er leitet einen Verband. Aber in der Tat, das ist eine sehr verantwortliche Aufgabe, die ich im Team versuche auszufüllen und sie mir jeden Tag einerseits neue Herausforderungen stellt, aber andererseits auch große Freude bereitet.
Die Diakonie ist ein, finde ich, schon auch besonderer Arbeitgeber. Es gibt den Bundesverband, es gibt die Landesverbände, es gibt sehr viel Autonomie. Aber es ist eben auch der Sozialverband der Evangelischen Kirche. Nun kann man ja leicht denken, so Kirche, Diakonie, das sind jetzt besonders gute Arbeitgeber.
Ja, ich finde, wir haben auch zu Recht eine höhere moralische Fallhöhe, wenn uns das nicht gelingt. Aber wir sind eben genau wie andere auch Arbeitgeber mit Stärken und Schwächen. An den Schwächen müssen wir arbeiten. Und den besonderen Anspruch, den wir haben, dass wir Arbeitsbedingungen schaffen wollen für Menschen, dass sie gerne bei uns arbeiten, dass sie sich wohlfühlen, dass sie sich so einbringen können, wie sie sich das erhoffen und wünschen, sodass sie über eine starke Selbstwirksamkeit spüren, dass sie etwas verändern können. Das muss schon unser Anspruch sein, auch in zum Beispiel wirtschaftlich schwierigen Zeiten.
Gibt es ja immer wieder Kritik auch, weil die Kirche, die Diakonie hat ein eigenes Arbeitsrecht. Das ist jetzt in der Vergangenheit geändert worden. Also früher war es ja so, da musste man Mitglied der Kirche sein, um da arbeiten zu können. Das ist ja schon seit langem nicht mehr so. Aber trotzdem, dieses eigene Arbeitsrecht, ist das nicht trotzdem ein bisschen aus der Zeit gefallen?
Dieses eigene Arbeitsrecht hat sich über die Jahrzehnte sehr bewährt. Wir haben gegenüber der freien Wirtschaft, wo es eine Tarifbindung von knapp unter 50% gibt, in Kirche und Diakonie eine Tarifbindung, die etwa 97% erreicht. Wir versuchen in unseren Arbeitsrechtsregelungen Dienstgeber und Dienstnehmer, so nennen wir das, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zusammenzubringen, arbeitsrechtliche Kommission, dass sie paritätisch besetzt Tarife aushandeln, Bedingungen für Arbeiten aushandeln. Und wir machen damit insgesamt wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen. Und das lässt sich auch ablesen an den Tarifabschlüssen, die wir dann finden, die nämlich grundsätzlich immer wirklich im oberen Drittel, wenn man sie mit anderen vergleicht, stehen, sodass also insgesamt das kirchliche Arbeitsrecht wirklich für unsere Dienste eine große Bereicherung ist und auch von den Mitarbeitenden in der Regel sehr, sehr akzeptiert ist.
Aber es gibt ja immer wieder Kritik, kein Streikrecht, keine Betriebsräte, also gerade von Seiten der anderen Gewerkschaften.
Ich kann diese Kritik verstehen, weil man erklären muss, dass man einen dritten Weg wählt. Wir haben keinen ersten Weg. Also nicht der Arbeitgeber bestimmt sozusagen die Arbeitsrechtssetzung und bestimmt die Tarife. Wir haben uns entschlossen, keinen zweiten Weg zu gehen, der Tarifverhandlungen über Streik und über die Möglichkeit auch der Aussperrung nimmt, sondern wir haben uns darauf verständigt, dass wir in paritätisch besetzten arbeitsrechtlichen Kommissionen gemeinsam zu tragfähigen Lösungen finden wollen. Und wenn das nicht möglich ist, wenn man sich nicht einigen kann, dann ruft man einen Schiedsrichter an und dieser Schiedsspruch ist dann auch verbindlich für beide Seiten. Und damit machen wir sehr, sehr gute Erfahrungen.
Was sind denn in Ihren Augen die größten Herausforderungen aktuell jetzt?
Ich will erstmal grundsätzlich sagen, dass es richtig gut und notwendig ist, dass diese Bundesregierung jetzt, nachdem der Herbst der Reform nicht so richtig gelungen ist, einen Frühling der Reform ausgerufen hat und versucht, an den entscheidenden Stellen bei den Sozialversicherungssystemen und auch bei den steuerfinanzierten Leistungen sehr genau nochmal zu schauen, ob sie von Effizienz geprägt sind, ob sie in einem Kostenrahmen stattfinden, den sich dieses Land zukünftig leisten kann, dass sie vor allen Dingen bemüht ist, bürokratische Hürden abzubauen und auch Bürokratie generell abzubauen. Das ist absolut notwendig und wir in der freien Wohlfahrt sind auch der festen Überzeugung, dass es an der Stelle eine ganze Reihe von Stellschrauben gibt, die man betätigen kann. Was mich mit großer Sorge erfüllt, ist, dass Menschen, die darauf angewiesen sind, dass das Sozialstaatsversprechen noch Realität bleibt, nämlich dass dieser Staat bereit ist und verspricht, Menschen, die in Not sind, zu unterstützen, sodass sie selbst eine Lebensperspektive haben, dass dieses Sozialversprechen, was wir im Grundgesetz verankert haben, dass das dabei nicht verloren geht. Und das könnte man jetzt durchdefinieren in den einzelnen Hilfefeldern.
Wo sehen Sie denn jetzt wirklich die größten Probleme? Woran liegt es jetzt und wo können Sie da vielleicht auch eingreifen?
Also wir haben enorme Herausforderungen rund um die Pflege und um die Pflegeversicherung. Die Pflegeversicherung steht unter enormem Kostendruck. Dieser Kostendruck ist unter anderem auch damit begründet, dass zum Beispiel in Corona-Zeiten mehrere Milliarden Euro an Corona-Hilfen aus dem Bereich herausgezogen wurden und nicht wieder hineingezogen wurden. Also diese Pflegeversicherung ist wichtiger Finanzmittel beraubt worden. Und es braucht momentan eine grundlegende Pflegereform. Denn die Herausforderung der Pflege ist schon enorm groß und wird in den kommenden Jahren noch sehr viel größer werden. Und meine große Sorge ist, dass, wenn es uns nicht gelingt, eine Pflegereform auf den Weg zu bringen, bei der die Menschen das Gefühl haben, dass sie in ihrer unmittelbaren Situation auch wirklich Hilfe bekommen, nämlich als Pflegebedürftiger oder auch aus der Perspektive der Angehörigen, dass das Vertrauen in die Lösungskompetenz der demokratischen Parteien dort weiter erodieren könnte. Wir brauchen verlässliche Finanzierung in der stationären Altenhilfe, aber wir brauchen auch und vor allem verlässliche Settings für die ambulante Pflege, für diejenigen, die vor Ort, und das sind fast 4/5 aller Pflegebedürftigen, werden zu Hause gepflegt. Wir brauchen dort einfach die Perspektive, dass diese Pflege möglich ist, dass diese Pflege nicht nachrangig zu weiteren Problemen führt für diejenigen, die sich für eine Pflege des Pflegeangehörigen gehören. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Daran haben sich aber schon ganz, ganz viele Bundesregierungen ausprobiert und irgendwie ist ja nie richtig was geworden. Also hat da bisher der Mut gefehlt? Oder war es noch nicht so ernst?
Ja, ich glaube schon, dass der Mut zu einer ganz grundlegenden Pflegereform bisher gefehlt hat. Wir als Diakonie fordern, dass eine Pflege, die immer teurer wird und zu einem immer größeren Lebensrisiko für Pflegebedürftige und ihre Familien wird, dass dieses Risiko abgeschwächt dadurch wird, dass es eben sozusagen einen festgesetzten Satz gibt, den man für die Pflege bezahlt und alles, was darüber hinaus geschieht, eben über Pflegeversicherung abgedeckt werden kann. Das würde sehr viel Positives auslösen für diejenigen, die eigentlich jeden Tag aufs Neue schauen müssen, wie sie das finanziell und wie sie das vom Gesamtsetting her überhaupt schaffen können.
Wie blicken Sie denn auf dieses Superwahljahr, was wir ja haben, und vor allem auch auf die Wahlen dann im Herbst im Osten?
Naja, wir sind in einer Zeit, in der die Herausforderungen so enorm sind, weil sich eigentlich ja alles politisch momentan im Wandel befindet. Wir sind als Deutschland sehr stark gefordert im Blick auf unsere äußere Sicherheit, auf unsere innere Sicherheit. Und deswegen ist der Blick auf die dritte wichtige Komponente, die soziale Sicherheit, eine, wo man glaubt, an der Stelle könnte man reingehen, wenn man in den anderen Bereichen investieren muss. Aber ich glaube, dass dieses Dreieck, für mich ist das immer wie so ein Stativ. Also dieser Staat ist stabil, wenn alle drei Sicherungssysteme gut aufgestellt sind. Wird eins davon gekürzt, dann bricht dieses Stativ zusammen, dann kippt es um. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch in die soziale Sicherheit weiter investiert. Und das, was unglaublich schwer ist momentan für die Politik, und da beneide ich Sie auch nicht darum, ist, politische Entscheidungen vorzubereiten, die eine längere Reichweite haben, also wo man über mehrere Jahre sozusagen Reformen planen kann. Wir bewegen uns momentan, finde ich, sehr stark zu einer Erwartungsdemokratie. Also die Parteien haben zu liefern und wenn sie nicht liefern, dann werden sie skandalisiert. Also sie werden nicht konstruktiv sozusagen kritisch begleitet, sondern sie werden skandalisiert. Und das ist immer Nährboden für populistische und extremistische Parteien. Und das erfüllt mich schon mit Sorge. Ja? Und das zeigen auch die Wahlergebnisse, dass Demokratie momentan sehr stark damit verbunden wird, dass man gefälligst als demokratisch gewählte Regierung auch sofort zu liefern hat.
Wie gucken Sie denn wirklich auf den Herbst?
Also erstmal, es macht mir keine Angst, es bereitet mir Sorgen. So würde ich es formulieren. In Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern haben wir sicherlich ganz wichtige Landtagswahlen und müssen zur Kenntnis nehmen, dass viele Menschen durch ihren Stimmzettel eine Wirksamkeit herstellen wollen, die eigentlich sagt, wir sind mit dem, wie ihr Politik betrieben habt, in den letzten 10, 20, 25, 30 Jahren nicht einverstanden. Ihr habt auf uns nicht gehört und jetzt hört ihr mal, wenn wir so wählen. Also da ist ganz viel Protest, da ist ganz viel Enttäuschung, da ist ganz viel Wut auch dabei. Und diese Stimmen werden zusammengefügt momentan bei einer Partei, die aber gar nicht so sehr diese Befindlichkeiten in konkrete Politik für diese Menschen übersetzen wollen, sondern sie haben eine ganz andere Agenda, die nämlich nicht von Menschenfreundlichkeit geprägt ist, sondern von Menschenfeindlichkeit geprägt ist, von einem völkischen Nationalismus, der, und das erfüllt mich mit Sorge, der, wenn er in Regierungsverantwortung kommt, politische Rahmenbedingungen so verändern kann, dass die Herausforderungen, vor denen wir stehen, noch sehr viel stärkere werden.
Nun ist ja Hoffnung so ein bisschen was Sie ja auch qua Amt verbreiten sollten als Theologe, als Pfarrer. Was macht Ihnen denn Hoffnung?
Das möchte ich gerne nochmal ein bisschen differenzieren. Das eine ist, diese Wahlen stehen an. Diese Wahlen sind aber noch nicht erfolgt, sondern die Menschen haben ein Wahlrecht und sie informieren sich von den Wahlen. Und ich habe erstmal die Hoffnung und auch das starke Vertrauen in die demokratischen Parteien und auch übrigens in die Arbeit vieler gesellschaftlicher Kreise nochmal deutlich zu machen, was wären denn die Konsequenzen einer Regierungsübernahme durch die AfD und für was stehen wir und an welchen Stellen haben wir Lernprozesse. Also ich gebe sozusagen diese Wahlen in Anführungsstrichen überhaupt nicht irgendwie als verloren für die Demokratie, sondern ich sage, das sind demokratische Wahlen. Wir müssen ernst nehmen, wie die Menschen wählen, aber noch sind die Wahlen nicht erfolgt und es ist wichtig, nochmal sozusagen Ziele für eine demokratische Zukunft in den Bundesländern zu geben. Das ist das eine. Ja, und das andere, was macht mir Hoffnung? Also mir macht Hoffnung, dass überall dort, wo Menschen im Gespräch sind miteinander, wo Menschen aufeinander achten, Sorge haben, eine Kultur des Gemeinsamen entsteht, dass diese Gesellschaft stark macht und dass diese Gesellschaft dann letztlich auch stark macht gegenüber Einflüsse, die diese Gemeinschaft und dieses Füreinander torpedieren und zerstören wollen. Das macht mir große Hoffnung, ja.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.